Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wirtschaftskunde. Es ist Ende Mai 2026 und hier sind Rüdiger Bachmann und Christian Bayer. Hallo ihr beiden.
Hallo zusammen.
Hallo.
Wir machen heute eine Sendung, die sich sehr stark empirisch geriert, so muss man es nennen, ist mir wieder ein Wort gefehlt. Wir machen heute eine sehr stark empirisch ausgerichtete Sendung und fangen an, also im Grunde reden wir nur über Dinge, die ich zumindest, wenn ich mir die Überschriften der Paper angucke, nicht verstehe, außer das Letzte, worüber wir reden werden, das aber auch nur, weil ich das für eine Sendung in der letzten Woche schon mal durchgearbeitet hatte. Los geht es bei uns mit dem Strukturwandel in der Industrie, Herausforderung für die Unternehmensstatistik. Was?
Naja, also es gibt ja eine Riesendiskussion zurzeit, die auch mit unserem letzten Thema, dem sogenannten China-Schock, zusammenhängt, die eben sagt, dass eben sich Deutschland deindustrialisiert. Und das wird eben hauptsächlich daran festgemacht, dass wenn man sich einen Produktionsindex anschaut, also was man so typischerweise die Industrieproduktion nennt, dann siehst du, dass der eigentlich fällt, und zwar schon eigentlich seit 2018, 2019. Also wir reden hier tatsächlich von einer präpandemischen Entwicklung.
In welcher Größenordnung fällt die? Also ist es dramatisch oder?
Ja, doch, das ist schon dramatisch. Okay. Also das geht von, der war so, sagen wir mal, 108 in 2018 und ist jetzt auf 2025. Ich mache das jetzt hier so eyeballing auf 92, das ist schon, also da reden wir schon so um.
Und
so
ist
16%.
Es halt auch relativ zu Trend, ne? Es ist auch relativ zu Trend.
Nee, das ist jetzt der absolute Fall. Relativ zu Trend ist es noch schlimmer.
Genau, das ist, was ich meine. Man müsste eigentlich relativ zu Trend denken.
Ja, aber immerhin, das ist auch schon viel. Also es ist ein absoluter Fall. Und wie gesagt, das ist so, wenn man sich den Industrieproduktionsindex anschaut. So, jetzt, das ist so auch gerne in den Nachrichten und wird auch gerne so als Beweis eben für die Deindustrialisierung Deutschlands angeführt. Und dann gibt es jetzt verschiedene Arbeiten aus dem IFO-Institut von zwei Kollegen, das ist Robert Lehmann und Timo Wollmershäuser, haben das hauptsächlich vorangepusht und haben gesagt, dass sich eben die Industrie, dass es eben einen Strukturwandel in der Industrie gibt. Und dass, wenn du nur sozusagen die Industrieproduktion nimmst, die sozusagen etwas misst, was die sozusagen nicht mehr das gesamte Bild, sagen wir mal so, der ökonomischen Tätigkeit des verarbeitenden Gewerbes abbildet. Die sagen nämlich, und es gibt eben ein zweites Maß, das ist die sogenannte Bruttowertschöpfung, wenn du dir die anschaust, dann sieht das Bild schon mal etwas besser aus. Also man muss ehrlich gesagt zugeben, die sieht jetzt auch nicht großartig aus. Im Sinne von, dann hast du eine absolute ungefähr Stagnation des Ganzen. Du hast dann einen relativ starken Boom, noch tatsächlich vor Corona. Dann hast du halt den Corona-Einbruch. Dann hast du auch eine relativ schnelle Erholung nach Corona. Und dann hast du halt so mit der Ukraine-Krise so ein langsames nach unten gehen. Und wenn du es dann sozusagen relativ zu einem anwachsenden Trend nimmst, dann ist es schon auch nochmal ein bisschen dramatischer. Also es ist jetzt nicht, Man kann schon argumentieren, dass es jetzt auch kein rosiges Bild ist oder kein, sagen wir mal, Bild eines kräftigen industriellen Wachstums. Aber die Idee ist halt zu sagen, vielleicht, und der Punkt ist eben, dass so etwa ab 2015, 2016 diese Maße in dem verarbeitenden Gewerbe eben auseinandergehen. Mit anderen Worten, die Wertschöpfungsbetrachtung und die Produktionsbetrachtung. Und das ist eben so ein Punkt, wo die argumentieren, also es mag zwar schon Strukturwandel geben oder beziehungsweise gerade weil es Strukturwandel in der Industrie gibt, siehst du dann eben, sind diese Maße nicht mehr dasselbe und es kommt jetzt tatsächlich, also man muss jetzt so ein bisschen nerdy werden und muss tatsächlich sich genau auf was man eigentlich misst in der Industrieproduktion beziehungsweise der industriellen Bruttowertschöpfung sozusagen kaprizieren. Jetzt, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist eben, dass der Produktionsindex sozusagen oder die Industrieproduktion eigentlich nur das misst, sozusagen Produktion von Industriebetrieben im Inland. Okay? Und eben zum Beispiel alles nicht misst, was aber trotzdem Wertschöpfung ist, wie Dinge wie Dienstleistungen, die mit deinen Gütern des verarbeitenden Gewerbes, die du auch bereitstellst als verarbeitendes Gewerbe. Also du hast dann oftmals Situationen und das wird eben immer mehr, dass eben deutsche Industrien sozusagen oft im Ausland physisch produzieren dann aber sozusagen die Dienstleistungen von zu Hause oder von Deutschland aus managen, also Wartungen durchführen, Gewährleistungsverträge oder Garantieverträge abwickeln und solche Sachen. Und das wird eben immer wichtiger, den Service, den Upgrade und so weiter und so fort. Und deswegen siehst du halt in der Bruttowertschöpfung der Industrie ein deutlich rosigeres Bild als in der eigentlichen sozusagen Produktion, in der physischen Produktion. Was eben auch noch dazu kommt, ist, dass du halt auch Industriebetriebe inzwischen immer mehr Handelsware verkaufen. Also mit anderen Worten, Waren im Ausland, gefertigte Waren einkaufen und dann sozusagen in ihre Produktportfolio mit einbauen und dann für ein Markup sozusagen in ihr Portfolio mit einbauen und dann sozusagen als System wieder weiterverkaufen.
Das würde jetzt bedeuten, wir messen falsch. Aber
es kommt halt davon, was du messen willst.
Was ich so in der Zeitung lese, basiert ja dann immer auf der Industrieproduktion, ist überraschend gestiegen, ist überraschend gefallen, was da immer so überraschend passiert alles. Müsste die Berichterstattung dann nicht immerhin so weit differenzieren, dass sie sagt, die Industrieproduktion ist in diesen Bereichen gefallen, aber die Bruttowertschöpfung ist unangetastet geblieben, weil Siemens halt nicht mehr so viele Modems baut, aber dafür sehr viele Finanzdienstleistungen anbietet?
Man sollte halt beide Maße, wobei das natürlich journalistisch immer schwierig ist, weil du brauchst natürlich eine Headline und sobald du zwei Maße hast, hast du keine Headline. Übrigens, ich wollte noch eine sagen, die zeigen dann übrigens eine Grafik, wenn du dann anguckst, wenn du dir die Anteile, die realen Wertschöpfungsanteile des verarbeitenden Gewerbes anschaust, die sind eigentlich seit der Wiedervereinigung konstant. Ja, also in diesem Maß siehst du eigentlich keine, und zwar sind die so etwas über 20%, also so ein Viertel der gesamtdeutschen realen Wertschöpfung, was letztlich das Bruttoinlandsprodukt ist. Die werden im verarbeitenden Gewerbe geleistet. Das war natürlich auch schon mal mehr. Also ich gucke auf die Grafik, 1970 waren wir da schon mal über 30%.
Na ja, gut, das insofern war auch 1970.
Ja klar, aber insofern ist das schon natürlich nach unten gegangen. Aber seit der Wiedervereinigung hat sich das eigentlich nicht mehr verändert. Da sind wir so etwas über 20% relativ konstant.
Das, was du da aber beschreibst, Rudi, das würde doch bedeuten, es geht Deutschland gar nicht so schlecht, wie die Industrie ständig behauptet, dass es ihr schlecht geht und weswegen sie weniger für Strom bezahlen müsste, der sowieso nur einen winzigen Bruchteil an ihrer Kostenstruktur ausmacht.
Naja, also das ist jetzt halt die Frage, ne? Also die übergeordnete Frage ist sowieso, warum, da kommen wir dann vielleicht am Ende der Sendung auch nochmal dazu, ist es wirklich so wichtig, dass du überhaupt das verarbeitende Gewerbe, also mit anderen Worten, dass du gut bist im verarbeitenden Gewerbe und warum kannst du nicht als hochentwickelte Volkswirtschaft einfach durch Dienstleistungsbereitstellung reich werden? Ha?
Also Deindustrialisierung ist nicht das große, der Untergang des Abendlandes.
Das ist die Frage. Und dann kannst du dich fragen, kannst du den verarbeitendes Gewerbe haben, das zunehmend nur noch Forschung und Entwicklung ist, dass zunehmend eben Wartung, Dienstleistungen um diese Maschinen, die im Ausland herstellen, aber ansonsten noch als deutsche Firmen weiterverkaufen, reicht das, um innovativ genug zu sein? Und der andere Punkt ist natürlich, wenn du die Beschäftigten, und das ist, glaube ich, für die politische Ökonomie natürlich wichtig, wenn du die Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe anguckst, die sind natürlich schon nach unten gegangen. Ja, also, und das hängt mit allen möglichen Phänomenen wie Gewerkschaftsbindung zusammen, die typischerweise stark im verarbeitenden Gewerbe ist, die die Politik oft sehr gerne hat und so weiter und so fort. Also das ist halt auch nochmal die Frage. Also Bruttowertschöpfungs-Euro wählen halt nicht, sondern Köpfe wählen. Ja?
Ja, wobei das gar nicht mehr so ist, ne? Die Gewerkschaftsbindung ist in den Dienstleistungen mittlerweile höher als, wenn ich es richtig im Kopf habe, als im produzierenden Gewerbe.
Und mutig hauptsächlich durch den öffentlichen Dienst.
Natürlich durch den öffentlichen Dienst, genau. Ja, also es hängt natürlich auch, ich glaube, das hat durchaus vielleicht noch eine geopolitische Komponente, ein produzierendes Gewerbe zu haben. Und insofern kommt es dann wahrscheinlich auch darauf an, wohin die Dinge abwandern.
Naja, nach China, das war ja dann am Ende.
Das ist halt dann gegebenenfalls das Problem. Weil, also es kommt natürlich ein bisschen darauf an, produzierendes Gewerbe braucht man im Zweifelsfalle wahrscheinlich auch in einem Krisenspannungs- und Kriegsfall, um Zeugs herstellen zu können, beziehungsweise die Fähigkeiten zu haben von Leuten, die irgendwie alles, was du da brauchst, physisch herstellen können, wenn du Dinge nicht mehr so ohne weiteres importieren kannst.
Mit so einem Wartungsvertrag kannst du halt keinen Krieg gewinnen, ne?
Ja. Ja. Es kommt, genau, also mit, das kommt drauf an. Es kommt drauf an, wenn derjenige, der ein Auto wartet, im Zweifelsfalle auch dir eine Drohne zusammenschrauben kann, dann schon. Wenn du aber nur noch Leute hast, die irgendwie Zahlen am Computer von rechts nach links schubsen können und ansonsten zwei linke Hände haben, dann ist das halt in dem Fall wahrscheinlich schwierig. Insofern, glaube ich, ist meine Antwort darauf, wie wichtig ist es, eine industrielle Basis zu haben, hat sich in den letzten 10 Jahren vermutlich drastisch verändert. Hätte sie mich vor 10 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ist egal. Ja, dann tausche ich eben meine Dienstleistungen gegen Güter, die irgendwer anders hergestellt hat. Das ist
gut,
soweit
das ist das
okay.
Eine Argument. Das andere Argument ist, dass ja auch die Leute, die Setzer und der andere Autor des China 2.0 Papers machen, die eben sagen, naja, besonders das produzierende, verarbeitende Gewerbe, ja, da ist eben, wo Innovation stattfindet letztlich. Und da ist, wo deswegen können da höhere Löhne bezahlt werden, die sozusagen einen dicken Mittelstand in der Bevölkerung garantiert können. Die eben Innovationen weitertreiben. Das ist eben die Frage. Auch das ist sozusagen, denn die Forschung und Entwicklung wird ja weiterhin in Deutschland gemacht. Das ist ja gerade die Diskrepanz zwischen der eigenen Produktion. Ja. Aber die Frage ist halt, brauchst du, wie ein berühmter Makroökonom immer gesagt hat, du musst zur selben auf demselben Flur zur Toilette gehen, um Kollaboration zu fördern zwischen Forschern in dem Fall. Ha? Ist das halt die Frage? Brauchst du sozusagen eine physische Verbindung zwischen Produktionsabteilung und Forschungsabteilung? Ha? Jetzt mal ganz unabhängig von der Geopolitik. Die Geopolitik käme im Zweifel noch dazu. Ich glaube, wir wissen das ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube, da gibt es Evidenz dafür, da gibt es Evidenz dagegen. Aber das ist, glaube ich, die wirklich große Frage oder eine der großen Fragen, um das letztlich beurteilen zu können. Brauchst du die physische Nähe zwischen Entwicklungsabteilung und Produktionsabteilung?
Lässt sich diese Frage überhaupt, ich sag mal, im Vorhinein beantworten? Lässt sich das überhaupt so modellieren, dass man sagen könnte, okay, der Untergang des deutschen Abendlandes tritt ein ab einer Industrialisierungsschwelle von 14% oder irgendwie sowas. Sowas kann man doch eigentlich nur hinterher beurteilen, oder?
Also ich glaube, wenn man einfach mal zurückschaut und versucht, Wohlstandsmaße zu nehmen, dann haben wir Länder gesehen, die, in denen das produzierende Gewerbe wesentlich drastischer zurückgegangen ist als in Deutschland und die aber im Durchschnitt jedenfalls keine alles andere als Wohlstandsverluste erlitten haben. Also Großbritannien bis zur Finanzkrise, dann noch der Brexit, der obendrauf kam und sozusagen die Probleme der Finanzkrise zu permanenten Problemen gemacht hat für Großbritannien. Aber da gibt es jetzt nicht
da würden ja Leute sagen, das ist ja nicht exogen. Im Sinne von, der Brexit kam ja vor allen Dingen deshalb, weil du eine industrielle Mittelklasse ausgehöhlt hast, die eben keine Alternativen hatte, beziehungsweise nur die City of London als Alternative angeboten bekommen hat, die sie aber nicht wollte. Und dann hat sie eben Brexit gewählt und hat sich sozusagen weiter in die Armut gewählt. Ich will das ja gar nicht rechtfertigen, aber das sind ja sozusagen Prozesse, die möglicherweise ja nicht unabhängig voneinander sind. Entsprechend USA.
USA oder Frankreich.
Mit Trump jetzt zum Beispiel. Auch übrigens als interessantes Nugget. Ich musste dieses Papier mal.
Entschuldigung, ich muss ans Telefon gehen.
Ich musste dieses Papier mal diskutieren. Und habe mir sozusagen die entsprechenden Faktenlage auch für die USA angeschaut. Und in den USA ist es noch viel extremer. Da geht es auch so 2016 tatsächlich los, wo du eine massive Diskrepanz siehst zwischen der Bruttowertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe und in der Industrieproduktion. Die Industrieproduktion ist übrigens auch in den USA eigentlich flach. Die ist sogar ein bisschen nach unten gegangen, aber flach. Also mit anderen Worten, das Ganze in den USA ist sozusagen... Du hast ein ganz ähnliches Bild wie in Deutschland. Mit anderen Worten, es gibt ein großes Auseinanderklaffen zwischen der Bruttowertschöpfung, verarbeitenden Gewerbe und Industrieproduktion. Nur nach oben verschoben. Also mit anderen Worten, die Industrieproduktion geht nicht nach unten wie in Deutschland, sondern ist etwa flach. Und die Bruttowertschöpfung, verarbeitenden Gewerbe, die geht sogar massiv nach oben. Und die Diskrepanz ist im Zweifel eher noch größer. Also da sehen wir ganz, da sehen wir tatsächlich ein ganz ähnliches Phänomen. Und Christian hat recht. Die USA zumindest in Durchschnittswachstumszahlen hat sich natürlich, steht natürlich ganz anders da. Also es gibt dann halt auch nochmal eine andere Frage, wie sozusagen, selbst wenn, ist, führt Deindustrialisierung notwendigerweise oder Deindustrialisierung oder stagnierende Industrieproduktion in diesem Sinne jetzt mal für, von Deindustrialisierung führt das notwendigerweise zu einer Wachstumsschwäche. Und das muss man für die USA eben mit Nein beantworten. Bei allen natürlich Verteilungsproblemen, die die USA hat. Aber eben keine notwendige Wachstumsschwäche. Das scheint der Fall zu sein. Dennoch, wie gesagt, die Frage ist, können diese Dienstleistungsersätze beziehungsweise Dienstleistungen oder die Bruttowertschöpfungsanteile, die dann im verarbeitenden Gewerbe bleiben, die aber eigentlich nicht mehr physische Produktion sind, reicht das sozusagen, um eine breite Mittelstandsgesellschaft weiterhin sich leisten zu können? Das ist, glaube ich, die offene Frage. In den USA und in Großbritannien hat man das eben mit dem irgendwie so beantwortet, brauchen wir nicht, mit allen Konsequenzen. Die Frage ist, ob Deutschland eben das, da glaube ich, liegt der Hund begraben.
Aber wobei, du musst ja natürlich auch sehen, es gibt ein anderes statistisches Artefakt, was dazu geführt hat, dass die Bruttowertschöpfung im produzierenden Gewerbe langsamer gestiegen ist, als sie ohne folgende Veränderung passiert wäre. Wir haben einen starken Anstieg, der im Bereich von wirtschaftlichen Dienstleistungen.
Das ist klar.
Die passieren,
das kommt noch dazu.
Ja, im Sinne von alle möglichen von internen Abteilungen von Unternehmen, die im Dienstleistungstätigkeiten ausführen, werden kleiner. Ja, was weiß ich. Das fängt an mit Outsourcing von der Kantine, geht aber über juristische Abteilungen weiter, über Planungsabteilungen weiter, über Finanzbuchhaltung und so weiter, weil heutzutage diese Dinge auf durchaus auch digitalisierten Märkten wesentlich einfacher und flexibler von außen einzukaufen sind und einfacher zu überwachen sind. Und dadurch haben wir da eine größere Arbeitsteilung auch zwischen Betrieben einfach bekommen. Da geht es auch um die Frage von Umgehung von Tarifverträgen und
das
so.
Das erklärt aber, das Abnehmen der Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe insgesamt.
Aber auch der Bruttowertschöpfung.
Das erklärt, warum die beide Time-Series sozusagen weniger stark steigen oder stagnieren, aber es erklärt eben nicht den differenziellen Anstieg zwischen Bruttowertschöpfung und Industrieproduktion. Das ist nochmal ein zweites Phänomen.
Klar.
Das sollte man für die Zuhörer ganz gnadenlos auseinanderhalten. Wir haben beides, das ist schon richtig. Wir haben sozusagen eine, ja, wenn du so willst, die Dienstleistung, wir haben eine die Wahrheit wird jetzt ausgesprochen in der Statistik, nämlich Dienstleistungstätigkeiten, die vorher nur deshalb als verarbeitendes Gewerbe gezählt wurden, weil die halt innerhalb eines Betriebes, der hauptsächlich Dinge hergestellt hat, wurde halt da die Putzfrau oder die Reinigungskraft oder die Kantinenkraft.
Stand halt in derselben Bilanz, ja.
Ja, in derselben Sektorbilanz, genau. Genau, ja. Und das wird jetzt halt ausgelagert. Das ist das eine Phänomen, das ist klar. Das haben wir, aber sozusagen diesen relativen Unterschied zwischen Bruttowertschöpfung und Industrieproduktion, das ist nochmal ein zweites Phänomen, das man wirklich auseinanderhalten muss.
Was macht ihr denn jetzt damit? Weil das ist ja unmittelbar eure Arbeit, die davon betroffen ist. Also weil ihr besorgt euch Zahlen, ihr erzeugt Zahlen, ihr rechnet mit Zahlen, ihr prognostiziert, ihr modelliert. Habt ihr das mit einberechnet? Also passiert das schon, dass ihr euch beides anguckt oder seid ihr noch stur bei der Industrieproduktion, wenn es um die Industrie geht?
Naja, schon deshalb nicht, weil in unserer Forschung, wir oftmals in der makroökonomischen Forschung, die hauptsächlich als Out- oder als Aktivitätsgröße ja meistens das Bruttoinlandsprodukt anschaust und nicht speziell die Industrieproduktion, das ist eine andere Literatur, da gehören jetzt weder Christian und ich noch groß dazu. Aber ich glaube, was die Arbeiten von Wollmershäuser und Co. vielleicht doch ein bisschen bringen sollten, ist eine gewisse Gelassenheit in die, also die Diskussion der Deindustrialisierung wird zum Teil schon recht panisch geführt in Deutschland. Ja? Und es reicht eben nicht, sich nur die Industrieproduktion anzugucken, sondern man muss sozusagen beides im Blick haben. Und dann muss man eben noch das Zusatzargument machen, dass, ja, dass diese die Jobs, die bleiben bzw. sogar aufwachsen, die eben einen eher dienstleistungsnahen Charakter haben und die jetzt nicht, damit wir es nicht verwechseln, die jetzt nicht den Kantinen oder der Anwaltsjob sind, die sozusagen die sozusagen in der Peripherie von einem verarbeitenden Gewerbe, sondern die sozusagen selber mit dem Produkt zu tun haben, aber eben die Dienstleistung mit dem Produkt zu tun haben. Ja. Wenn diese Jobs jetzt aufwachsen, ist das sozusagen ein, also zunächst mal ist es weniger arbeitsintensiv, das kann man schon befürchten. Also mit anderen Worten, wird es dann weniger Jobs im verarbeitenden Gewerbe haben und wird es insgesamt sozusagen zu größeren Verteilungsproblemen führen, vielleicht sogar zu Wohlstandsverlusten in der längeren Frist, weil die selber nicht mehr so innovativ sind. Das ist das Argument. Auf der Ebene muss man diskutieren. Jetzt nicht nackte Produktionszahlen sich anschauen.
Wo wir es gerade mit der Deindustrialisierung haben, es gibt so ein beliebtes Argument, das mir immer irgendwie komisch vorkommt. Und zwar ist das, ja, wir brauchen ja die ganzen Industriejobs, weil irgendwer muss das Geld ja verdienen, das der Sozialstaat dann verteilt. Ist das überhaupt ein sinnvolles Argument?
Nein.
Also, warum?
Warum? Okay. Was wir natürlich brauchen, ist, wir brauchen, dass irgendwer die Ressourcen produziert, die wir als Gesellschaft in Gänze konsumieren. Und dieses Argument, was da gemacht wird, hält nur Dinge, die materiell, also die anfassbar sind, für irgendetwas, was wir als Gesellschaft konsumieren und im Grunde genommen auch nur das für handelbar. Mein starkes Nein muss ich an einer Stelle vielleicht ein wenig einschränken, da komme ich aber gleich zu. Natürlich ist es so, dass wir als Gesellschaft einen bestimmten Anteil, bestimmte Volumina an Ressourcen, an produzierten Ressourcen, an Gütern konsumieren, die einfach materiell sind, aber wir konsumieren eben auch Dienstleistungen. Und das muss irgendwie hinhauen, dass die Ressourcen da sind. Typischerweise tauschen wir die aber international uns auch zusammen. Ja, also wenn du eine Ananas essen willst, dann ist besser, dass du nicht die in Coesfeld wachsen lassen musst. So, und das machen wir im internationalen Handel. Und dafür ist es relativ wurscht, ob ich im Tausch gegen diese Ananas, die ich aus einem anderen, wärmeren Land hier hinbringe, ob ich die ertausche, indem ich jemanden ein Lied vorsinge, also eine Dienstleistung mache.
Oder ihm einen Bollerwagen gibst.
Oder ihm, genau, so. Also das ist egal.
Mhm. Und statisch ist das wurscht. Die Frage ist, ob es dynamischen Unterschied macht.
Ja, aber die Frage war ja jetzt, wir brauchen das, damit wir den Sozialstaat finanzieren.
Wir brauchen ja diese hochbezahlten Industriearbeitsplätze, die brauchen wir ja unbedingt, weil, also das ist tatsächlich wortwörtlich, was ich höre, irgendjemand muss das Geld ja erwirtschaften.
Ja, yeah, also Geld erwirtschaften ist sowieso mal Quatsch, weil Geld wird gedruckt, das wird nicht erwirtschaftet, sondern was die richtige Ausdruck ist, Ressourcen herzustellen. Ja, und im Übrigen, das ist genauso Quatsch, dazu sagen, es gibt ja eine Variante des Arguments, nämlich zu sagen, nur was der private Sektor herstellt, ist irgendwie eine reale Ressource. Nein, auch der Staat kann natürlich reale Ressourcen, die wichtig sind für unser Zusammenleben, herstellen.
Das gibt es eine interessante Frage aus den Urzeiten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, als man sich über die Statistik Gedanken gemacht hat, wie man den Staat denn verbuchen soll. Und deshalb ist diese Vorstellung, dass der Staat anders sei, nicht ganz abwegig, weil man sich eine Zeit lang überlegt hat, ob man den Staat nicht als Vorprodukt nur rechnen würde, weil es so die Grundlage ist für alles andere wirtschaftliche Handeln und deshalb nur als Zwischenprodukt im Grunde genommen in die Wertschöpfung reingeht. Aber das ist sozusagen der Schlenker.
Aber das denkt ihr heute nicht mehr, ne?
Nein, aber das Argument dafür war hauptsächlich ein pragmatisches. Weil es natürlich strikt gesprochen auch Bereiche des Staates gibt, die endgültige Dinge, Dienstleistungen herstellen. Also diese Vorstellung, die dahinter steckt, ist, als die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde, hatte man natürlich einen engeren Anfang des 20. Jahrhunderts. Anfang. Wie auch immer. Jedenfalls gab es diese Diskussion darum, wie man über den Staat nachdenkt. Und die Abgrenzung ist eben schwierig. Es gibt eben Dinge, wo der Staat explizit etwas tut, was auch ein Privater an endgültigen Gütern und Dienstleistungen machen könnte. Wenn jetzt die Eisenbahn staatlich ist und die Eisenbahn fährt rum, was kein Unterschied, ob die privat oder staatlich ist. Aber wenn die Grenzen gesichert werden, dann könnte man sagen, das ist halt oder die innere Sicherheit hergestellt wird, dann ist eben eine Notwendigkeit oder es Gerichte gibt, damit wir überhaupt private Aktivität haben können. Und das ist im Grunde genommen nur ein Zwischeninput, der verbraucht wird von den Privaten, um dann, wenn sie Verträge schreiben, dass sie dann auch durchgesetzt werden durch Gerichte. Aber jetzt, genau, warum brauchen wir sozusagen, also in diesem Sinne, wenn das tatsächlich nur Fortprodukte sind, dann sind es halt nur Fortprodukte. Und wenn niemand private Verträge schreibt, dann brauche ich auch keine Zivilgerichte, die durchsetzen. Und deshalb macht diese Herstellung von Vorprodukten erst dann Sinn, wenn es Endprodukte gibt, in die diese Dinge eingehen. Und umgekehrt braucht man dann eben, es ist in dem Sinne dann eben die private Erstellung von Gütern und Dienstleistungen das Zentrale, weil nur die als Konsumgüter dann endgültig konsumiert werden oder als Investitionsgüter weiterverbraucht werden.
Wenn die Antwort auf meine Frage, brauchen wir diese Industriejobs, weil das Geld muss ja irgendwie, hatten wir ja gerade, wenn die Antwort darauf Nein lautet, die gleichen Leute, die das sagen, neigen auch dazu, solche Dinge zu sagen wie, ja, wir können uns ja nicht alle gegenseitig Webseiten bauen. Würde die Antwort darauf dann lauten, doch, das können wir?
Ja, die Antwort darauf, doch, das können wir, aber es wäre ziemlich unbefriedigend.
Ja, ja, so gesehen ja.
Udi, was wolltest du sagen? Das können wir, wenn wir genug innovativ sind und genug interessant sind beim Webseitenbauen, dass eben andere Leute willens sind, die Webseiten, die wir bauen, zu übernehmen und uns eben Orangen und Ananas zu schicken. Also ich meine, Christian hat es ja schon erklärt. Die Frage, die eben, und das meinte ich vorhin mit statisch, die Frage ist, ist es sozusagen für die Dynamik einer Volkswirtschaft besser, wenn du deine Ananasse dadurch tauschst, dass du hochwertige Maschinen den Leuten gibst, weil da eben sozusagen nach wie vor das größere Innovationspotenzial besteht? Also sozusagen eben, dass du dich immer neu erfinden kannst? Oder ist es eben, oder reicht es eben, gut, Webseitenbau ist jetzt natürlich ein bisschen, muss natürlich hier Pars pro Toto gelesen werden, reicht es eben, indem du immer komplexere Dienstleistungen bereitstellst anderen, um innovativ zu sein? Ich glaube, wir wissen das einfach nicht so. Und wie gesagt, dann sozusagen ist es möglicherweise was an Dienstleistungen, deren Innovationsprozess zu einer viel höheren Konzentration der entsprechenden Einkommen führt, die in diesem Innovationsprozess erwirtschaftet werden. Stichwort AI, das vielleicht ein paar Oligarchen geht, die Innovationsrenten. Und gibt es was am verarbeitenden Gewerbe, wo das eben nicht der Fall ist, wo das viel dezentraler ist? Das scheint zumindest anekdotisch so zu sein. Aber ich glaube, wir wissen es nicht, ob das so sein muss. Ob man Institutionen schaffen kann, die auch in einer Dienstleistungsökonomie für eine breite Verteilung von Innovationsrenten dann führt. Aber dynamisch ist das, glaube ich, noch nicht erledigt, die Diskussion.
Gibt's irgendwo Länder, irgendwelche Volkswirtschaften, die auf dem Weg dahin sind, wo man vielleicht in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten genauer hingucken sollte?
Naja, die USA sind in gewissem Sinne dahin. Wobei interessanterweise, durch AI, durch die KI, werden wir ja plötzlich wieder physisch. Also gerade diese ganze IT...
Rechenzentren, ja.
Genau, die IT-Industrie, wo wir gedacht haben, wir werden immer unphysischer sozusagen in unserer Produktion, die schlägt uns ja ein ironisches Schnippchen in dem Sinne, dass KI ja wirklich in allen Bereichen sozusagen in die sehr materielle Welt eingreift. Also das sind, wie du es gesagt hast, die ganzen Rechenzentren. Aber eben auch, um die Chips dann herzustellen, brauchst du ja alle möglichen Erden, ja, und Zeugs, materielles Zeug, die uns irgendwie schon fast wieder so... Ja, also deswegen reden ja viele über das 19. Jahrhundert, weil plötzlich jetzt Sachen wie Energie ist plötzlich wieder noch wichtiger geworden, als es vielleicht schon immer war. Ja. Bestimmte Rohstoffe sind super wichtig. Und dann muss da eben halt ja diese Datenzentren ja auch bauen, physisch warten. Da müssen Hausmeister mindestens rumlaufen. Die sind ja nicht so personalintensiv wie so eine Fabrik. Schon wie eine
Autofabrik. Aber irgendjemand muss halt alle 2 Jahre diese Grafikkarten austauschen, weil die dann nicht mehr modern genug sind.
Ja, klar. Also auch da wir kommen wieder plötzlich in so eine Materialität rein, die wir vielleicht gar nicht mehr erwartet hatten. Gerade von der IT-Industrie.
Von unserem nächsten Thema verstehe ich auch gar nichts. Es heißt, Das Paper, das dem zugrunde liegt, Intermediate Input Prices and the Labor Share. Input Prices kann ich mir gerade noch herleiten irgendwie, aber was sind Intermediate Input Prices?
Naja, das ist eigentlich
halt zum Beispiel.
Das ist eigentlich dasselbe.
Warum heißen sie dann Intermediate und nicht einfach nur Input Prices?
Okay, weil das eben in dem. Ja, gut, Christian.
Okay. Input Prices würde auch zum Beispiel den Preis deiner Arbeit umfassen. Aber um den jetzt nicht, die Arbeit jetzt nicht doppelt zu zählen, jetzt wo ich dich angucke, sozusagen du arbeitest jetzt gerade, dann ist der Preis deiner Arbeit, ich sehe vor dir aber dein Mikrofon, das hat jemand anders hergestellt, gehe ich mal von aus. Da ist bereits Arbeit reingeflossen. Das ist ein Intermediate Input. Und wenn jetzt sich der Preis von diesem Mikrofon verändert, dann verändern sich eben Produktionsstrukturen.
Also da bin ich jetzt ein bisschen nicklig und sage, Holgers Mikrofon ist ein Kapitalgut.
Ist Kapitalgut, ja.
Das ist eigentlich ein Investitionsgut, weil er das relativ dauerhaft benutzt. Der klassische Beispiel für einen Intermediate Input ist eben sowas wie Energie, Strom, Wasser möglicherweise, je nach Produktionsprozess.
Ja.
Nägel, Schrauben. Ja, du brauchst halt, mit anderen Worten, das sind Güter oder Stoffe, die sozusagen in einem finalen, in einem Endgut sozusagen aufgeht.
Oder auch Dienstleistung.
Oder Dienstleistung. Und die dem auch sozusagen dann aufgehen in diesem Endprodukt. Also klassischer
Fall. Aber was bleibt dann noch übrig als Nicht-Intermediate Input Prices?
Naja, ein Tisch. Ein Tisch, den benutzt eine Firma entweder als Bürotisch. Das ist ein Investitionsgut, weil das wird dann zusammen mit einem Arbeiter kombiniert und der macht dann halt Büroarbeit, das wäre dann Investitionsgut oder ein Tisch zu Hause bei dir. Du sitzt dann dran, isst dran und dann wird es zum dauerhaften Konsumgut.
Aber was ist denn dann der Unterschied zwischen dem Tisch und meinem Mikrofon?
Ja, das war ja, was Rüdiger sagt, ich sei unpräzise gewesen. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass dein Mikrofon schon abgeschrieben ist im Sinne der Statistik. Und natürlich auch da ist der Punkt, wie sind wir wieder bei den Tiefen der VGR, der Unterschied zwischen Kapital und Intermediate Inputs ist einer der Frequenz, der Zeitlichkeit.
Schnelligkeit der Abschreibung, genau.
Wenn wir alle Statistiken sekündlich erfassen würden, dann wären fast alle Intermediate Inputs Kapitalgüter oder intellektuelle Kapitalgüter, weil die ja dann noch nicht in das Produkt eingegangen sind. Also in dem Moment, wo du eine Schraube bei dir auf den Schreibtisch legst, dann ist es zunächst einmal eine Lagerinvestition. Das ist im Grunde genommen ein Kapitalgut, die ist ja noch nicht in den Produktionsprozess eingegangen. In dem Moment, wo du sie einschraubst, ist sie dann in den Produktionsprozess eingegangen. Also die gehen in den Produktionsprozess unter, aber die Frage ist, auch Kapitalgüter gehen natürlich im Produktionsprozess unter. Ja, wenn du einen Schraubendreher hast, ein klassisches Kapitalgut, irgendwann ist der abgenutzt.
Ja, du findest eben keinen Schraubenzieher im Endgut. Ja, also im klassischen Fall, das ist jetzt nicht hundertprozentig die Entscheidung, aber den Unterschied gibt schon. Die Schraube ist halt im Endgut. Also die sozusagen löst sich als Schraube nicht auf, sondern wird Teil eines größeren Ganzen.
Das ist nicht Teil der Definition eines Intermediates. Also wenn du eine rechtliche Beratung hast, dann ist die ein Intermediate Input, ja, in deinem Produktionsprozess, aber die geht nicht in irgendeiner physischen oder auch nur, wenn es geht nicht irgendwie in dem Ding unter. Aber es ist ein Intermediate Input.
Ja doch, die Fiktion ist genau dann, dass es sozusagen neues Gut ist, dass du eben mit rechtlicher Beratung hast. Genau das ist es. Aber das brauchen wir uns nicht streiten. Letztlich ist es eine pragmatische Definition. Der VGR ist eine pragmatische Definition, die einfach über Schnelligkeit geht. Das ist völlig richtig. Genau, aber was war jetzt deine Frage?
Meine Frage war, was Intermediate Inputs sind. Die nächste Frage wäre, wie hängen denn dann die Intermediate Input Prices und mit dem Labor Share zusammen? Was ist überhaupt mit Labor Share gemeint? Ist das der Anteil der Arbeit am Produkt?
Nee, das kommt eben drauf an. Typischerweise am Bruttoinlandsprodukt, grob gesprochen, oder am Bruttonationaleinkommen, was eben ein Mehrwertskonzept ist, ja, ein Wertschöpfungskonzept ist. Man kann dann noch genau gucken, ob man da noch Abschreibungen rausnimmt, ob das der Anteil am Volkseinkommen ist oder am Bruttonationaleinkommen, aber die Feinheiten, die lassen wir jetzt mal weg, aber es ist im Grunde genommen ein ein Konzept, das sozusagen als Anteil des Arbeitseinkommens, also mit anderen Worten, wie viel des Kuchens, das das Bruttoinlandsprodukt ist, geht eben an den Faktor Arbeit. Ja? Und es gibt noch andere Produktionsfaktoren, eben den Produktionsfaktor Kapital. Also wie werden sozusagen diese Güter, diese Kapitalgüter bezahlt, ja, in so einer Lease-Fiktion, ja, also stell dir vor, alle Kapitalgüter sind geleased, was, und wenn sie nicht geleased sind, dann kann man so eine implizite Leasingrate sozusagen ausrechnen, aber macht man ganz einfach, die sind alle geleased und so die Maschinen, die so eine Firma hat, die sind alle geleased und da gibt es dann halt einen Leasingpreis dafür und dann gibt es ein entsprechendes Leasing-Einkommen. Das wäre dann das Kapitaleinkommen. Und der große, und dann gibt es auch noch Mieteinkommen, kannst du auch noch nehmen. Das ist ein Unterteil des Kapitaleinkommens. Und dann gibt es eben ein großes Residuum, das ist letztlich das Profiteinkommen. Und mit anderen Worten, dass das Unternehmer deshalb bekommen, weil sie halt ein Unternehmer sind. Und nicht deshalb bekommen, weil sie auch vielleicht als Unternehmer mit, und das ist, da sind wir jetzt schon.
Weil sie das Risiko tragen.
Weil sie das Risiko tragen, das wäre ein Kapitaleinkommen, oder weil sie ja typischerweise Unternehmer oder sehr oft, jedenfalls in kleineren persönlichen Betrieben, ja mitarbeiten. Also die leisten ja sozusagen Arbeit, die bringen Kapital ein und eben dann noch sozusagen das, und dann kriegen sie eben noch ein Profiteinkommen für den Rest. Das ist schwierig auseinanderzuhalten. Da sind wir nämlich gleich in der Diskussion. Warum ist der Labor Share interessant? Naja, das hat auch wieder was mit der Diskussion zu tun, die wir schon ein bisschen geführt haben, nämlich es ist eine andere Betrachtung und vielleicht sogar die ältere Betrachtungsweise, sich Verteilungsfragen anzuschauen. Man nennt das auch die funktionale Verteilung, der funktionale Verteilungsbegriff, weil es eben um sozusagen Einkommensarten geht, im Unterschied zur personellen Verteilungsbetrachtung, wo du eben guckst, wie viel Konsum bekommen oder Einkommen bekommen die Top 10 Reichsten oder so, Top 10% Reichsten. Oder wie viel Konsum kriegen die unteren 50% oder so. Das würde man als personelle Einkommensverteilung beziehen und vielleicht etwas heutzutage weniger diskutierte. Aber vielleicht, glaube ich, meinte sogar ältere Betrachtung, weil es geht letztlich auf Marxismus zurück, ja. Kapital, Arbeit und so weiter, diese funktionale Einkommensbetrachtung. Und die Frage ist halt auch wieder, wie viel sozusagen geht an Arbeit, wie viel vom Kuchen geht an Arbeit in Form von Arbeitseinkommen. Und wie gesagt, die Idee hängt natürlich auch damit zusammen, Arbeit ist irgendwie ein besonderer Faktor, ist der größte Einkommensfaktor, führt das eben zu einer Mittelstandsgesellschaft, so wie wir sie gerne hätten, möglicherweise, ja, zu einer friedlichen Mittelstandsgesellschaft. Und da gibt es eine große Literatur, die eben zeigt, dass so bis vor kurzem dieser Arbeitseinkommensanteil erstaunlich konstant ist, so über eigentlich fast Jahrhunderte hinweg. Ja, so um die 66-70%. Ja, des gesamten Bruttoinlandsprodukts geht an das Arbeitseinkommen. Und in den letzten, was war es, Christian, 20 Jahren vielleicht so, 20 Jahre so ungefähr, behaupten viele Ökonomen, es gibt auch welche, die das bezweifeln und sagen, wir haben alle möglichen Messprobleme da drin. Es wäre also nur ein statistisches Artefakt. Aber jedenfalls, das gemessene Arbeitseinkommensquote ist eben, oder der Labor Share ist eben massiv nach unten gegangen. Ja? Und viele sagen, das ist dann auch wieder ein Zeichen dafür, dass wir eben die Mittelstandsgesellschaft verlassen, etc., die Arbeitsgesellschaft verlassen, etc., etc., etc. Ja? Es gibt eine kleine Literatur, die sagt, wir messen das falsch, weil wir zum Beispiel das, was eigentlich Arbeitseinkommen ist, für Manager, die selber einen Betrieb managen, die zum Beispiel Aktienoptionen kriegen, deren Arbeitseinkommen, das messen wir als Profiteinkommen oder als Kapitaleinkommen, sollten wir aber eigentlich zum Teil als Arbeitseinkommen messen, weil es ja Remuneration für deren Arbeit im Betrieb ist. Und deshalb ist der Arbeitseinkommens, die Lohnquote vielleicht gar nicht gesunken, ja. Aber ich glaube, der überwiegende Anteil der Literatur sagt, dass der tatsächlich gesunken ist.
Zu wessen Gunsten? Also wenn die Lohnquote sinkt, aber das Aggregat wächst, dann muss ja irgendwo anders.
Klar, es ist ein Anteil. So einer muss, es kann dann nur die Profitquote oder die Kapitaleinkommensquote sein. Es gibt welche, die sagen, es ist die Kapitaleinkommensquote. Es gibt aber auch der Hauptstrang oder der populärste Strang ist tatsächlich die Profitquote. Also es gibt sozusagen zwei klassische Theorien. Und dieses Papier macht jetzt eine dritte Theorie auf, die ist sehr interessant.
Ist die Profitquote nicht auch Kapitaleinkommensquote? Nee, also ich bin doch am Profit beteiligt.
Nein, das ist nicht dasselbe.
Okay. Ja, warte, das ist im Halt.
Das ist schwierig zu messen. Konzeptionell ist es nicht dasselbe.
Genau, konzeptionell ist es im Sinne der Statistik ist es dasselbe. Die Statistik kennt eigentlich nur den Labor Share, den Arbeitseinkommensanteil. Und aller Rest wird im Sinne der Statistik dem Faktor Kapital zugeordnet.
Ja. Ja, zu Recht, so. Oder? Ich meine, das also meine Dividenden sind aber doch auch Kapitaleinkünfte. Also,
ja, also, die schon.
Das kommt drauf an. Das kommt drauf an. Konzeptionell sozusagen in der Vorstellung von Ökonomen unterscheiden wir konzeptionell zwei bis vier sozusagen aggregierte oder ähnliche ursprüngliche Inputs in die Produktion von Zwischenprodukten abgesehen. Arbeit, Kapitalgüter, das sind solche Güter, die in der Vergangenheit hergestellt wurden, nicht unmittelbar im Produktionsprozess untergehen, aber dem Produktionsprozess dienen.
Die Fabrikhalle.
Ja? Die Fabrikhalle. Land unterscheidet sich von Kapital darin, dass es nicht in der Vergangenheit hergestellt wurde.
Sondern sich angeeignet.
sondern einfach da ist und dann ne, gibt es irgendwie Rechte da dran an Land. Aber das ist nicht eine Frage von, dass ich das produzieren kann oder nicht. Und der letzte Faktor ist, alles, was diesen Faktoren nicht zugeordnet werden kann, sogenannte reine Gewinne. Typischerweise entstehen die dadurch, dass ich, also das sind halt, wie soll ich das ausdrücken? Ich zum Beispiel eine Idee hatte für ein Produkt und ich der Einzige bin, der das herstellen kann, also herstellen lassen kann. Ich habe Marktmacht. Ja, das ist eine Möglichkeit, wie es reine Gewinne geben kann. Und jetzt meistens, wenn wir über...
Oder du hast enorme Anfangskosten, um den Betrieb hochzusetzen, dann brauchst du ja sozusagen Gewinne.
Genau.
Um diese Anfangskosten überhaupt erst zu finanzieren. Ja, sonst würde das ja keiner herstellen wollen. Und das geht über sozusagen die Kapitalkosten, die Arbeitskosten und die Landkosten hinaus.
Ja. Ja, natürlich, so wie Rüdiger das jetzt beschrieben hat, könnte man das ist durchaus für die Statistik wiederum wichtig, könnte man das auch als immaterielles Kapital in manchem Sinne verstehen. Ja?
Das wäre so mein intuitiver Zugang gewesen, aber ich habe auch vor über 30 Jahren mein VWL-Studium abgebrochen.
Ja, also jetzt ist nur das Problem ist, es könnte ja sein, dass ich überhaupt gar keine Kosten hatte, sondern einfach nur eine Idee mir morgens beim Aufstehen kam. Aber ich der Einzige bin, der das machen kann, weil ich habe die Idee und die verrate ich auch keinem, wie das geht.
Cola, du hast den Cola-Mix. Du hast das Cola-Mix und du kennst ja nur du die Rezeptur.
Ich kenne das Rezept. So. Jetzt könnte ich sagen, hypothetisch wäre ich in der Lage, das zu verkaufen und dann gäb's dementsprechend auch einen Wert. Also dieses Konzept ist halt extrem schwierig. Und weil das so schwierig ist, das irgendwie klar abzugrenzen zwischen Kapital und diesen anderen Nicht-Arbeitseinkommen, sagen wir in der Statistik, ist alles Kapitaleinkommen. In der Statistik. Aber in der ökonomischen Theorie ist es schon ein Unterschied, weil das eine kann ich halt einfach vermehren und das andere kann ich nicht prinzipiell vermehren.
Also und deswegen versuchen Ökonomen das ja schon, auch wenn die VGR, insofern hatte ich dich ein bisschen missverstanden, die VGR macht dann eben keinen Unterschied mehr, aber natürlich Ökonomen versuchen das zu messen und je nachdem, welche Entscheidung du dann triffst, wie du das aufsplittest, kommen dann unterschiedliche Papiere, das ist eine lange Antwort auf das, was Holger gefragt hat, zu dem Schluss, dass der Arbeitseinkommensquote eher zugunsten des Kapitaleinkommens oder eher zugunsten des Profiteinkommens geht. Das ist im Grunde genommen, das ist eine der Gründe, wie sich dann sozusagen die Literaturen jeweils unterscheiden.
Aber Entschuldigung, ist doch im Grunde, also für eine politische Diskussion ist das vollkommen unerheblich. Also ich meine, das ist ganz einfach, die Leute verdienen weniger und der Kapitalist hat mehr.
Naja, aber wenn die Idee nur deshalb ist, weil er, also zum Beispiel, es fängt ja schon mal an, also selbst wenn das nur eine Monopolrente ist, ja, wo man jetzt mal sagen würde, es war Schlechtes, kommt es ja noch mal drauf an, ist das eine Monopolrente, die er deshalb hat, weil er eben eine geniale, geile Idee hat, die wirklich vielen hilft, ja, oder weil er eben es schafft, aus welchen Gründen auch immer, den Markt zu zerschließen und zu schließen und eigentlich gar keine neuen Ideen hat. Also das ist, macht ja,
aber am Ende wird die Arbeiterklasse doch ausgebeutet.
Lass doch Holgers vulgär marxistische Idee jetzt hier mal aufgreifen.
Weil das ist ja, ne, wenn du es öffentlich diskutieren willst, dann hast du halt das Problem. Die Arbeiterklasse wird weiter ausgebeutet und der Kapitalist, ja, der raucht seine Zigarren.
Warum? Weil, also, selbst wenn du jetzt hier versuchen wolltest, über Arbeitswertlehre oder so, also so marxistisch zu argumentieren.
Das wollte aber gar nicht, oder? Holger, wolltest du
doch, arbeiten? Das ist natürlich, das ist Vulgärmarxismus, okay, was ich da mache, ja klar.
Also,
ja,
dann ist es so, dass natürlich ein Teil auch dort des Gesamtproduktes muss dem Faktor Kapital, und zwar dem, den wir Ökonomenkapital nennen, muss dem zufließen. Warum? Weil das einfach Arbeit aus der Vergangenheit ist. So, jetzt, je nachdem, wie man sich, der Marxismus ist damals nicht so formalisiert worden, je nachdem, wie man jetzt darüber nachdenkt, ist dann die marxistische Vorstellung eine, dass im einfachsten Fall es kein, also die Entlohnung genau dem entsprechen müsste, was damals aufgewendet worden ist, also ohne irgendeinen Zins, für das, was ich an Arbeit brauchte, um das Kapitalgut herzustellen. Also sozusagen gestern macht mir jemand einen Schraubendreher, heute benutze ich den, um Schrauben reinzudrehen. Und dann ist der meinetwegen verbraucht, der Schraubendreher. Der ist dann weg, den kann ich dann wegschmeißen danach. Dann muss ich natürlich denjenigen gestern bezahlt haben, der mir den Schraubendreher hergestellt hat. Und das ist Kapitaleinkommen, heute.
Ja, das, ne? Intuitiv, also, ist das nicht.
Ja, aber es hat was mit der Frequenz, mit der ich messe, zu tun. Ganz in ganz, ganz langen Horizont ist in einer Welt, wo es nur das, was wir Ökonomen normalerweise Kapitaleinkommen nennen, gibt und Arbeitseinkommen, und das ist einfach, ist letztlich in der ganz langen Frist alles der Arbeitseinkommensanteil 1. Ja, weil das letztlich immer dem Arbeitseinkommen zufließt, abgesehen davon, dass es gegebenenfalls einen realen Zins gibt, der von null verschieden ist. Und das ist die Entlohnung dafür, dass derjenige, der mir gestern den Schraubendreher hergestellt hat, eigentlich darauf warten muss, heute erst bezahlt zu werden. Also das ist sozusagen dass der ungeduldig ist. Der hätte gerne, wäre der gerne schon gestern bezahlt werden. Ich kann ihn aber erst heute bezahlen, weil ich heute ja erst mein fertiges Produkt mit dem Schraubendreher herstelle. Und dementsprechend wird der ein bisschen mehr verlangen, wenn der ungeduldig ist. Und deshalb ist gibt's eine Diskussion darum, lange, lange her, um die Frage von, was ist der richtige reale Zins? Was ist der optimale reale Zins? Ob der null ist? Das ist sozusagen die goldene Regel aus der Wachstumstheorie und gleichzeitig auch das, was sozusagen die marxistische Vorstellung ist und die modifizierte goldene Regel aus der Wachstumstheorie ist, entspricht der Ungeduld derjenigen, die gestern die Schraubendreher hergestellt haben. So, in der Welt gibt es eigentlich langfristig nur Arbeitseinkommen. Aber in jeder Periode, wo ich gucke, wird halt ein Teil des Einkommens dafür verwendet, die Leute zu entlohnen, die gestern Güter hergestellt haben,
das heutige Arbeitseinkommen ermöglichen, sozusagen.
Genau. Ja. Und das ist der Kapitaleinkommensteil. Und dann gibt's aber noch den Teil, der ist eine Entlohnung für Geduld. Der ist, ne, das ist, was ich gerade erklärte. Und dann gibt's noch den Teil, der sind so diese Reingewinne, wenn ich jetzt mal von Land abstrahiere. Ja. Und dem entspricht halt weder irgendeine Arbeitsleistung in der Vergangenheit, noch eine Entlohnung für Geduld. Und das sind häufig, oder nicht immer, aber das können eben auch Zeichen von Ineffizienzen sein. Wenn zum Beispiel der Staat zufällig Marktzugangsrechte verlosen würde, ja, also der vergibt halt Zertifikate, wie es das mal früher gab, Zertifikate für den Bananenimport in die EU. Das gab's mal in den 80er Jahren oder so. Ja, da konnte man an einer Lotterie teilnehmen, wo man Zertifikate zugelost bekam für den Bananenimport in die EU. Die waren wertvoll.
Zünfte im Mittelalter, das sind alles so lauter so Sachen. Ja?
Genau, und dann entstehen Einkommen. Genau, ja, da entstehen Einkommen, denen keine Arbeit gegenübersteht. Und die sind ein Problem. Und deshalb sind wir daran so interessiert, also aus dieser alten marxistischen Tradition herauskommt, die natürlich auch bei uns Ökonomen immer mitschwingt. Das ist ja Teil unserer wissenschaftlichen Geschichte. jedenfalls die Auseinandersetzung damit. Ja, also funktionale funktionale Einkommensverteilung. Aber eben auch in der Frage, ist das vielleicht ein Problem? Ist das ein Problem von Effizienz? Passiert da irgendwas, dass diese reinen Gewinneinkommen steigen, weil irgendwie Marktzugang schwieriger wird, weil Leute sich Gewinne erwirtschaften, denen überhaupt kein Arbeitseinsatz aus der Vergangenheit gegenübersteht? Habe ich das falsch zusammengesetzt, Rüdiger?
Nö, das ist gut. Jetzt müssen wir aber mal wieder zurückbinden. Also. Die Literatur bisher, die sagt, dass der Labor Share tatsächlich auch zurückgegangen ist. Wie gesagt, es gibt einen kleinen Teil der Literatur, die sagt, alles eine Messillusion, wir messen das alles nicht mehr richtig. Wie gesagt, Stichwort Aktienoptionen und solche Sachen, ja, die zum Teil eben vermutlich für Arbeitsleistung von Managern gezahlt wird. Aber das richtig aufzudröseln ist eben schwierig. Also die Literatur, die sagt, der Labor Share ist nach unten gegangen, die unterscheidet jetzt wieder auf zwei Weisen. Die eine sagt, naja, das ist halt unsere Produktionsfunktion hat sich eben so geändert, dass Kapitaleinkommen einfach wichtiger wird. Ja, vergiss mal jetzt irgendwie Ausbeutung oder so, Kapitalgüter werden einfach wichtiger. Ich meine, und du siehst ja die Traumökonomie der AI oder der KI-Propheten ist ja genau das. Dass du im Prinzip ein Kapitalkoeffizient von 1 hast. Also gar keine Arbeit mehr brauchst, gar keine menschliche Arbeit, sondern es wird halt alles am Ende des Tages durch KI und den physischen Teil durch KI-gesteuerte Roboter und Maschinen dann erledigt. Und dann hast du halt im Grenzfall null Arbeitseinkommen und die Kapitaleinkommensquote in diesem Sinne wäre dann 1. Und dann kann man noch überlegen, ob es da auch noch eine Profiteinkommensquote gibt. Ne? Das ist so die eine Erklärung. Also es gibt halt einfach Produktionswandel oder Innovation, die dazu führt, dass Kapitaleinkommen wichtiger ist. Die andere, und in dem Sinne würde man dann erst mal sagen, da ist nichts Ineffizientes, das ist halt einfach unsere Produktionsfunktion hat sich letztlich geändert, ja? durch Innovation. So, die andere, ich glaube, der vermutlich inzwischen größere und jedenfalls lautere Strang, ich weiß nicht, wie du das empfindest, Christian, der Literatur würde sagen, naja, es ist eigentlich eher Profiteinkommen, das nach oben gegangen ist. Und das hängt halt mit allen möglichen Monopsonen, Monopolphänomenen zusammen. Also stärkere Konzentration, mehr Winner-Takes-All-Märkte, wo halt alles an den großen Spieler geht. Ja? Und das würde auch wiederum dazu führen, dass die Arbeitseinkommensquote nach unten geht, weil halt die Profiteinkommensanteil sozusagen am Gesamtkuchen nach oben gegangen ist. Und da kommt jetzt dieses Papier rein und sagt, mach mal langsam, weil es eben, und das hängt, und Christian hat es, glaube ich, schon ganz gut erklärt, wir betrachten ja sozusagen den Anteil des Arbeitseinkommens letztlich am Kuchen zur Verfügung stehenden Kuchen, was wir eben Wertschöpfung oder Bruttowertschöpfung nennen. Nicht den gesamten Produktionsoutput, weil zum Teil geht dieser Produktionsoutput ja wieder in andere Güter, also wir vermeiden diese Doppelzählung. Und das ist genau da, wo diese Intermediate Goods, also diese Zwischengüter und so Dinge wie Energie und so weiter reinkommen, ja. Die werden ja in der Bruttowertschöpfung gar nicht gezählt. Ja. Es ist aber so, dass wenn sich deren relative Preise, also mit anderen Worten, wenn deine Energiekosten nach oben gehen oder die Kosten für Schrauben, ja, Schrauben jetzt als Pass pro Toto für alle möglichen Materialien, die du halt brauchst, wenn die sich relativ gegenüber dem Reallohn zum Beispiel, also dem Kosten für die Arbeit oder dem Realzins, die Kosten für Kapital ausleihen, wenn sich die verändern, dann wird sich auch sozusagen der Produktionsmix vorne verändern und damit die Einkommensquote. Warum? Also das Argument ist, wenn du eine Komplementarität hast, also mit anderen Worten, wenn du viel Energie einsetzt, dann brauchst du auch viel Arbeit, ja? Oder viele Maschinen, weil die Maschinen eben Energie verbrauchen oder so, ja. Oder brauchst halt, wenn du Schrauben hast, viel Schrauben einsetzen willst, dann brauchst du auch viele Leute, die Schrauben reinschrauben, ja. Oder eben Roboter, das ist, wenn dein Kapital einkommt. Also wenn du eine gewisse Komplementarität zwischen im Produktionsprozess, nicht im Wertschöpfungsprozess, das muss man sozusagen, die Ökonomen unterscheiden diese gedanklich, ja, in der physischen Welt ist natürlich dasselbe, aber sozusagen betrachtet als Produktionsprozess, hast du natürlich eben nicht nur Arbeit, Kapital und Land und diese Ideen, die Christian geschildert hat, sondern du hast eben auch diese Zwischengüter. Und die können natürlich sozusagen Produktionsbeziehungen mit diesen anderen Faktoren eingehen. Und dann ist es eben so, sagt das Papier, wenn du große Schwankungen in dem Relativpreis der Zwischenprodukte hast, dann ist es eben, wenn Energie teuer wird, dann willst du eben Arbeit auch nicht so stark einsetzen. Nämlich dann, wenn Arbeit komplementär zu Energie zum Beispiel ist. Oder dasselbe gilt für Kapitaleinkommen. Und das alleine, dieser Effekt alleine, theoretisch machen sie erstmal das Argument, indem sie halt so eine Produktionsfunktion aufschreiben, dieser Effekt alleine kann unter bestimmten Konstellationen dazu führen, dass je höher der relative Preis zwischen den Zwischengütern und den anderen Inputpreisen ist, desto geringer ist der Labor Share. Und dann zeigen sie das, und dann zeigen sie alle möglichen. Sie sagen, im Aggregat siehst du sozusagen eine fast umgekehrte perfekte Korrelation zwischen dem Labor Share und dem Intermediate Good Preis. Du siehst auch in der Querschnitt sozusagen Sektoren, die besonders, wo der Intermediate Good Mix besonders nach teuer geworden ist, in den Sektoren ist der Labor Share besonders nach unten gegangen. Während er zum Beispiel im Dienstleistungsbereich, wo der nicht so hoch ist, oftmals gleich geblieben ist. Also die stellten viele, viele Korrelationen und sogar ein kausales Experiment vor, wo du eben diesen starken, negativen Zusammenhang zwischen Intermediate-Good-Preisen und Arbeitseinkommensquote siehst. Und die argumentieren eben, dass du nicht alles, sie sagen nicht, dass du alles erklären kannst, was den Labor-Share angeht, aber einen Großteil eben oder einen starken Teil eben nichts mit Monopolisierung zu tun hat, nichts mit Monopsonisierung, sondern einfach aufgrund der Tatsache mechanisch im Grunde zustande kommt sondern schon aufgrund von ökonomischen Entscheidungen dadurch zustande kommt, dass es eben starke Schwankungen in den relativen Preisen der Inputgüter gegeben hat in den letzten Jahren. Und das ist interessant, weil, wie gesagt, das ist so ein bisschen bekämpftes Narrativ, dass es eben alles mit Monopolisierung, Monopsonisierung zu tun hat.
Ja, prinzipiell schon. Wenn ich darüber nachdenke, ist mir halt nicht hundertprozentig klar, sozusagen, wo ich die Grenze ziehe zwischen, das ist eine technologische Veränderung oder das ist eben eine Veränderung, die sich jedes Mal ergibt, wenn sich der relative Input von Intermediates erhöht. Und das geht eben einher mit einem Anstieg des Reingewinnanteils.
Aber das zeigen sie ja. Die sagen sogar, zyklische Schwankungen können sie so erklären.
Ja, genau. Das ist also sozusagen, das hilft es besser zu verstehen. Mir ist nicht hundertprozentig klar, wie ich darüber nachdenken soll im Sinne von
Ausbildung
Effizienz.
Der Arbeiterklasse.
Ja, und auch im Sinne von Verteilung, aber im Sinne von Effizienz auch darüber nachdenken soll. Weil ich meine, das zeigen sie jetzt nicht, wie ich darüber nachdenken soll, wenn sich als Ergebnis des Ganzen der Gewinnanteil erhöht, ob ich dann eigentlich, um die effiziente Allokation herzustellen, zeitvariierende Steuern und Subventionen bräuchte, wie ich sie bräuchte, wenn sich die Nachfrageelastizitäten verändern würden, also Markups sich verändern würden. Verstehst du, was ich meine?
Okay. Du sagst, aber das kann ja nur ein Argument in das Second Best sein. Also du sagst hier, wir haben halt hier schon Marktineffizienz. Also wenn es angenommen, es gibt gar keine Marktineffizienz, es gibt Profiteinkommen nur um Fixkosten zu decken, halt aus technologischen Gründen. Dann sehe ich nicht ein, warum durch diese Schwankung irgendwas ineffizient. Also es kann nicht sein, dass diese Schwankung selber aus ineffizienten Gründen zustande kommt. Keine Ahnung, weil es Kriege gibt auf der Welt oder so. Das ist klar. Okay, lassen wir das mal weg. Dann sagen wir einfach, das sind einfach selber effiziente Marktschwankungen. Und dann sehe ich nicht, was die Effizienz...
Wenn die Gewinneinkommen steigen, würdest du mehr Marktzutritt erwarten. Also darum geht es ja gar nicht hier in dem Papier. Also dann, dass es Gewinne gibt, darum geht es ja gar nicht. Aber du hast halt eben schwankende Gewinne über die Zeit. Und diese Gewinne in dem Modell, wenn ich es richtig verstehe, in dem Papier, die sind zunächst einmal auch ein Zeichen von Marktmacht erstmal. Gibt es grundsätzlich erstmal Gewinne und die kommen aus Marktmacht.
Ja, okay, aber ich verstehe dein Argument noch nicht. Die Schwankungen der Intermediate-Good-Preise relativ, die sind ja per se nicht ineffizient.
Die sind ineffizient.
Was ist die Ineffizienz in der realen Welt?
Die Marktallokation ist ineffizient. Die Märkterlokation ist gegebenenfalls, wenn es halt.
Aber
wenn
weil
halt
sie eben ineffizient ist, nicht weil es Intermediate-Goods-Preise gibt, sondern weil du halt schon vorher annimmst, dass sie.
Genau,
das meine ich, mit
ich versuche zu verstehen, wie anders wäre, gegeben die Daten, meine optimale Politik, wenn ich über die Welt durch die Brille von diesem Papier nachdenke oder durch die Brille meines einfacheren Modells, wo ich einfach sage, es gibt halt Marktmacht und die Nachfrageelastizitäten, also die Markups schwanken über die Zeit. Ja?
Richtig. Aber okay. Aber
und dann würde ich eben bekommen,
die Ineffizienz, wenn die Markups ist die Marktmacht, nicht diese Preise.
So, ja, klar. Aber die Frage ist, wie viel hilft mir das Modell, anders über die Welt nachzudenken? Jetzt habe ich verstanden, wo das herkommt. Jetzt könnte ich immer noch ein Reduced Form, ein kleineres Modell haben. Das hat halt zeitvariierende Markups. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Denke ich jetzt anders über die Welt nach? Also im Sinne von Politik, die damit umgeht, denke ich anders darüber nach. Und da bin ich mir nicht so sicher, dass ich da anders drüber nachdenke. Und zumindest liefert das Papier darauf keine Antwort.
Ja, aber es liefert eine gute Argumentationshilfe für diejenigen, die sagen, seht ihr, eure nicht so schön steigenden Realeinkommen sind gar nicht so problematisch, sondern wenn man das im großen Ganzen betrachtet.
Nein, das sagt es nicht.
Genau. So habe ich es verstanden. Okay.
Doch, es sagt
die
es schon.
Die sind ein natürliches Ergebnis, aber ein natürliches Ergebnis kann durchaus problematisch sein.
Okay, so,
richtig.
Ja. Okay.
Aber trotzdem, es sagt, glaube ich, schon, dass wir nicht unbedingt notwendigerweise nach zusätzlichen Marktverzerrungen suchen müssen. Das Argument ist ja sozusagen, es wird immer schlimmer mit der Monopolisierung. Deswegen sehen wir jetzt den Labor Share nach unten gehen. Das ist, glaube ich, schon ein Argument dagegen. Was du sagst, ist, damit das sozusagen pernicious ist, also irgendwie schlecht sein muss, muss es ein Baseline-Level von Marktmacht geben. Und jetzt kommt das halt noch dazu, fein. Aber dann müssen wir zumindest nicht nach was Zusätzlichem finden, sondern das wäre dann ein Argument zu sagen, Marktmacht, selbst das Baseline-Level von Marktmacht noch stärker zu problematisieren mit diesem Effekt. Aber das ist schon was anderes, würde ich sagen, als zu sagen, es wurde halt alles schlechter über die Zeit. Ich glaube, das ist der Unterschied.
Ja. Ja, also es würde zum Beispiel sagen, dass wir nicht stärkere Antitrust, also
zum Beispiel. Vielleicht ist
Wettbewerbspolitik,
Antitrust nicht das,
Wettbewerbspolitik.
Doch, das kann schon sein, weil die sagen, Moment, nee, das stimmt jetzt wieder nicht zu. Sondern das kann schon sein, zu sagen, wir dachten vorher, das gewisse Baseline-Level, wenn du so willst, von Marktmacht ist harmlos. Jetzt kommt aber was, mit wem das interagiert. Sollte man da vielleicht nochmal drüber nachdenken. In dem Sinne vielleicht schon, aber das ist was anderes als zu sagen, also würde ich schon sagen, das ist erstmal was anderes als zu sagen, naja, die Marktmacht ist einfach immer weiter gestiegen. Weil, keine Ahnung, böse Kapitalisten.
Das nächste Papier, da verstehe ich zumindest die Überschrift, weil einige von diesen Dingen mache ich selber, beziehungsweise benutze ich die selber. Das heißt The Broken Ladder, die kaputte Leiter, AI, Remote Work and Early Career Hiring. Lass mich raten, es geht darum, dass die Entry-Level-Jobs, also die Einstiegsjobs in die Unternehmen von Leuten kaputt gemacht werden, die zu Hause die KI benutzen. Bilden Sie einen Satz mit diesen drei Begriffen.
Das wäre jetzt sogar, nein, in der Tat nicht. Das war, gut, das wäre vielleicht noch ein Schlenker. Aber zunächst mal geht es ja darum, dass es relativ unstrittig ist, dass es die Beschäftigungstypen, wo man nennt es in der Literatur Exposure, also sozusagen, ja.
Ausgesetzt sein,
genau. Also die der KI besonders ausgesetzt sind im Sinne von, dass die KI die eben besonders schnell ersetzen kann. In diesen Berufen gibt es besonders starke, also man vergleicht dann sozusagen immer relativ zueinander, besonders starken Einbruch von Job, also Ads, also Anzeigen,
Stellenanzeigen,
aber dann eben auch Einstellungen von jungen Leuten quasi. Und da kommt jetzt dieses Papier und sagt, Moment, es sind ja zwei Dinge gleichzeitig passiert. Also das Papier bestreitet diesen Fakt übrigens auch nicht, sondern sagt, ja, das finden wir in unseren Daten auch. Die schauen sich da, muss man zusagen, allerdings angelsächsische Daten an, sowohl in UK und USA. Ich weiß nicht, ob es da noch andere, also das sind die beiden Hauptländer, die sie sich angucken. Und dann sagen sie, aber es gab ja noch was anderes, nämlich eben diese Covid-Geschichte und the movement to work from home, also dass die Leute eben stärker zu Hause arbeiten. Und da sagen die, dass, wenn du diese Regression jetzt laufen lässt, also indem du die unterschiedlichen Berufe anguckst, nicht nach, wie sind die sozusagen gegenüber KI, wie anfällig sind die gegenüber KI-Ersetzungen, sondern wie groß ist der Anteil von Work from Home in denen, also mit anderen Worten, auch da sind ja Berufe unterschiedlich, ja, keine Ahnung, ein Chirurg, ja, der kann nicht Work from Home machen, ja, typischerweise, ja, im Gegensatz zu irgendeinem Zahlenhuber mit einer Excel-Tabelle natürlich schon. Und also kannst du da die Berufe angucken und du siehst genau das gleiche Pattern, sagen die. Ja, also mit anderen Worten, sind halt auch die besonders Work from Home hatten, sind diejenigen, wo es auch kaum noch jüngere Leute eingestellt werden. Und dann machen sie eben noch Folgendes, sie machen dann, und der Rest des Papiers ist dann eben sozusagen,
aber wenn du statistisch... Sind nicht Berufe, bei denen ich bevorzugt von zu Hause arbeiten kann, sind das nicht gerade die Berufe, die auch ein sehr starkes Exposure gegenüber KI haben? Also das Textgenerierung, Recherche, also
richtig.
Alles das, was die digitale Bohème hier im Café in Berlin-Mitte machen kann.
Guter Punkt. Also technisch gesehen sprichst du von Multikollinearität und genau den Punkt machen die auch. Also das zeigen die auch, dass es eine große sozusagen Überlappung zwischen diesen Berufen gibt. Ist nicht perfekt, ja, die Korrelation ist nicht eins, aber es ist genau so. So. Und was sie dann eben versuchen, ist ein statistisches Pferderennen zu machen, ja, zwischen diesen beiden Erklärungen. Und da ist jetzt viel statistisches, ökonometrisches Budenzauber dahinter. Am Ende des Tages kommen sie aber dazu, dass wenn du sozusagen dieses Pferderennen zwischen den beiden Erklärungen machen lässt, dass es eher die Remote Work, die Work from Home am Ende dominiert und nicht die KI entweder ausgesetzt sein oder sogar tatsächlich Annahme von KI in bestimmten Betrieben. Und man sollte vielleicht das nochmal einmal erklären, warum eigentlich Work from Home natürlich, also klar für KI ist besonders klar, warum das schlecht ist für junge Leute, die noch keine betriebliche Erfahrung, keine Berufserfahrung haben. Das ist eben klar, weil eben das sind eben typischerweise die Dinge, die gemacht haben. Also das ist, was KI am ehesten ersetzen kann. Aber es ist, warum ist das eigentlich bei Work from Home auch der Fall? Naja, das Argument ist da zu sagen, dass du Leute nur dann gewinnbringend Work from Home machen lassen kannst, wenn die sozusagen schon in den Unternehmensabläufe eingebunden sind. Ja? Also das kannst du nicht mit jungen Leuten machen, die sitzen dann möglicherweise am Strand und im Bach mit einem Bierkasten. Und deswegen willst du halt deswegen nicht einstellen. Ja, das ist das ökonomische Argument, das ist sozusagen so ein Monitoring-Argument.
Moment, das heißt, es gibt sogar zwei Probleme bei den Einstiegsjobs. Das eine sind die Leute, die von zu Hause arbeiten und schon im Spiel sind. Und das zweite Problem ist die KI, die denen zusätzlich das Wasser abgräbt.
Dieses Papier sagt, eigentlich ist es hauptsächlich der Remote-Job. Das sind sozusagen, wenn du dieses statistische Pferderennen laufen lässt, die Haupterklärung ist die Work from Home und gar nicht mal die KI. Klar, jetzt muss man diesen statistischen Budenzauber, das ist natürlich ein Problem. Weil du musst natürlich, deine Beobachtung ist ja richtig, da diese Berufe da hoch korreliert miteinander sind, die sozusagen beide Phänomene aufweisen, wie sozusagen kriegst du das auseinanderklamüsert? Ja, das muss sie jetzt
dem glauben. Mehr Budenzauber, also mehr Forschung.
Ja, weiß ich nicht. Ich meine, es gibt halt unterschiedliche statistische Verfahren, wie du das machen kannst. Aber du kannst natürlich auch nur so viel mit Statistik machen. Ich meine, wenn die 100% korreliert wären, dann kriegst du es nicht auseinander. Das ist der Punkt.
Ja, also ich überlege, also du bräuchtest aber mehr Leute, die Erfahrung haben und mit Work from Home anfangen und damit den jungen Leuten, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, den jungen Leuten die Jobs sozusagen wegnehmen. Wo kommen die her?
Die sind schon da.
Ja, aber die gab es ja auch vorher schon.
Aber die haben nicht von zu Hause gearbeitet.
Ja, aber das macht ja nichts. Die haben ja die gleichen Dienstleistungen schon vorher hergestellt, nur halt aus dem Büro heraus.
Ja, aber warum wenn du jetzt als Berufseinsteiger, angenommen, alle arbeiten nur noch von zu Hause. Also, und du kommst als Berufseinsteiger. Wie lernst du die Prozesse im Unternehmen und so?
Okay, dann ist es aber nicht eine Frage von es gibt sozusagen den alten Chef, der da sitzt, und der die Leute überwacht, sondern es ist eine Frage von Kuppelproduktion. Insofern ist es die Erklärung, die Rüdiger geliefert hat, ist ein bisschen eine andere. Ja, es gibt Kuppelproduktion und die Kuppelproduktion ist, einerseits stellen wir gemeinsam irgendeine Dienstleistung oder ein Gut her und andererseits gibt es eben Learning by Doing, aber das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass ich jemanden auf die Finger gucke. Und sozusagen der Azubi, der muss eben dabei sein. Und der kann aber halt meistens nicht bei mir im Wohnzimmer sitzen oder in meiner Küche und mir zugucken, wie ich als Kaufmann gerade Sachen verkaufe.
Ja, also stellst du halt keinen Azubi mehr ein.
Also stellst du keinen Azubi mehr ein, ja.
Genau, das suchst du halt, irgendwie, also wilderst im Grunde bei anderen Unternehmen mit deren Seniors. Also holst du einfach Seniors, die...
Oder du bleibst kleiner.
Oder du bleibst kleiner, klar. Ja,
du stellst gar nicht mehr ein, weil es eben... Weil die Lerntechnologie nicht mehr da ist. Die wäre zu teuer.
Ja, also gut, das heißt halt, die Azubi-Gehälter müssten sinken.
Oder denn Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das richtig.
Deshalb habe ich gerade die ganze Zeit so blöd gegrinst, weil dieser dumme Spruch mir die ganze Zeit auf den Lippen lag. Ja, weil natürlich gibt es diese Lösung dafür. Der Azubi muss halt mit niedrigerem Gehalt, muss er den Gesellen, dem er auf die Finger schauen soll, muss er eben dafür kompensieren, dass der nicht mehr von zu Hause aus arbeitet, sondern im Betrieb ist. Beziehungsweise muss er eben seinem Meister, muss er dafür kompensieren, dass er dem auch einen Schreibtisch hinstellt.
Da ist schon ein asymmetrisches Informationsproblem auch drin, weil du eben imperfektes Monitoring hast.
Nee, aber wenn das das Problem ist, das kann es nicht sein. Weil dafür ist die Person, die zu Hause sitzt, völlig egal. Das ist, warum ich darüber so gestolpert bin.
Nein, nur wenn das ein anderes, die haben einfach mehr Flausen im Kopf. Die haben einfach noch keinen Berufsethos, das meine ich. So,
das klingt sehr nach Friedrich Merz.
So. Stromberg.
Da haben wir ordentlich eins hinter die Löffel.
Die anderen sind schon Corporate Culture, die sind schon indoktriniert. Die werden die College-Kids, die... Nur für die brauchst du Monitoring, das meinte ich.
Ja, aber dann setze ich die halt wie bislang ins Betriebsbüro. Das sind die einzigen, das Einzige ist der marginale Unterschied, dass das Büro
halt... Das geht aber nicht, weil da niemand da ist, der den lernen kann, weil die müssen ja von den Alten lernen, das ist eine Kombination.
Ja, gut, aber das,
du brauchst beides. Ich habe ja nicht gesagt, du brauchst beides. Also es nicht glaubt es mit den
Aber Löhnen. Aber ich glaube, das eine ist halt, die notwendige Bedingung ist, dass die den anderen Leuten auf die Finger gucken müssen. Und das wird halt höchstens verschärft dadurch, dass man denen auf die Finger gucken muss.
Genau.
Aber es ist nicht notwendig dafür. Solange niemand da ist, dem ich auf die Finger gucken kann, dem ich die Sachen abgucken und davon lernen kann, kann ich nicht lernen. Das ist die notwendige Bedingung. Ja, okay, verstanden.
Unser letztes Papier der Sendung kommt vom Center for European Reform. In London, Brüssel und Berlin sitzen die. Ist ein Papier, das ich sehr interessant fand. Es heißt A China Shock 2.0, The Cost of German's Complacency. Darin argumentieren die beiden Autoren, dass, also erst der erste China-Schock war halt, China produziert unglaublich viel billiges Zeug und wir kaufen wie die Blöden Chinas billiges Zeug, aber die Chinesen kaufen immer noch unsere Maschinen. China-Schock 2.0 heißt, die Chinesen produzieren wie blöde billiges Zeug und Maschinen, die gut genug sind, sodass sie selber unsere Maschinen nicht mehr unbedingt kaufen müssen. Und die beiden Autoren argumentieren, da sagen halt Cost of German's Complacency, also die Kosten der deutschen Selbstzufriedenheit. Sie sagen, wir würden in eine Deindustrialisierung hineinschlafwandeln. Und diese Deindustrialisierung hätte nichts zu tun mit Bürokratie, die dringend abgebaut gehört, oder Energiepreisen für die Industrie, die dringend gesenkt gehören. Habt ihr das Ding gelesen? Wie findet ihr das?
Ich habe es gelesen, 2 Punkte. Also das Erste, was man da sagen muss, China 1.0 hat deshalb die USA besonders getroffen und Deutschland eben nicht. Deutschland hat vielleicht sogar profitiert, weil die Chinesen eben Maschinen brauchten, um das billige Zeug, das es den USA geschadet hat, überhaupt herstellen zu können. Deswegen hat Deutschland eher noch profitiert. Das hat aber auch so ein bisschen Geschmäckle, weil die halt so sagen, ich finde, wie das geschrieben ist, natürlich, die machen viele Zahlen, aber da ist auch viel... So nach dem Motto, haha, die Deutschen waren die ganze Zeit am gedacht, sie kommen damit durch und verkaufen ihre Maschinen und behalten ihren Leistungsbilanzüberschuss und wollten nicht in die Koalition der Willigen gegenüber China eintreten, weil sie bisher davon profitiert haben. Und jetzt, das ist eben der China 2.0, jetzt macht China nämlich die Maschinen, die wir denen bisher verkauft haben, um das billige Zeug herzustellen. selber und jetzt sind wir besonders betroffen, während die Amerikaner vielleicht gar nicht mehr so betroffen sind. Oder den Amerikanern kann es jetzt egal sein. Das ist ein bisschen so, da ist mir ein bisschen zu moralisierend drin. Das ist das eine, was ich nicht mag, obwohl die Fakten natürlich da sind. Das ist, ich meine, es ist schon richtig, dass die Deutschen, dass die Chinesen Dinge könnten, die Deutschen früher, wo die Deutschen früher gut waren. Das andere ist, und deswegen wollte ich unbedingt, dass wir anfangen mit dem Wollmershäuser Papier, eben zu sagen, die gucken halt auch nur auf Industrieproduktion und nicht Wertschöpfung. Ja, das ist eine Nuance, aber nimmt vielleicht auch etwas die Dramatik raus. Dennoch haben wir einen Punkt mit dem Papier. Und vor allen Dingen würde ich dann tatsächlich bei China sagen, wegen der geopolitischen Geschichte. Ja? Du willst halt, wir müssen, und letztlich, was die ja wollen, ist, es ist ja auch so ein, sagen wir mal, Center-Links, Mitte-Links-Thinktanks, letztlich, was die halt wollen, ist eine massive europäische Industriepolitik. Ja? Darauf geht es ja hinaus. Also das ist ja was.
Ja, das ist deren Empfehlung.
Genau,
ja,
das genau. ist deren Empfehlung. Und während Christian und ich vielleicht vor 10 Jahren, hat Christian ja auch selber gesagt, schon gesagt hatten, mal langsam, das scheint mir sehr irgendwie französisch inspiriert zu sein, muss man heute natürlich im Sinne der Geopolitik, wie gesagt, vor allem gegenüber China, natürlich schon fragen, ob das, und vor allen Dingen den massiven Verzerrungen, die China natürlich in diesem Markt, denn was China tut, ist ja, die macht sehr viel ineffizient, aber auch selbst das könnte man ja sagen, in einer geopolitisch flachen Welt, könnte man ja sagen, ist doch gut, wenn China uns diese billigen Produkte liefert, ja, und wir kriegen alle billigen Produkte. Ist ja gut für uns als Konsumenten. Aber das Problem ist tatsächlich die Geopolitik. Du willst halt nicht in allen Bereichen abhängig sein von China. Als Europa, nicht nur als Deutschland, sondern insofern.
Hättet ihr auch nicht gedacht, dass ihr irgendwann mal Ökonomie nicht mehr ohne Geopolitik denken könnt, ne?
Nicht mehr wirklich, ne?
Ja, nee.
Christian Beyer und Rüdiger Bachmann, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.